Penta oder Penta nicht. Die monatliche Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Penta Radio gleich hier bei Coloradio. Und wir hören noch ein bisschen Musik zur Einstimmung. Bevor es losgeht, wie immer mit den News und daraufhin unser Thema. Und diese Woche ist das Home IT unter Kontrolle.
Hallo bei Penta Radio.
Da sind wir wieder.
Was ist denn passiert diesen Monat? letzten Monat?
Es waren die Linux-Tage.
Stimmt, warst du da?
Ja, ich war da in Chemnitz beide Tage und es gab viele Kugelschreiber und einen Schnupfen. Und was ich mir echt wünschen würde bei den Linux-Tagen, also das war jetzt das vierte oder fünfte Mal in Folge, dass ich da war. Und an sich ist das halt immer eine ganz entspannte Atmosphäre. Man trifft halt viele Leute irgendwie, die man kennt und man kann sich mit interessanten Leuten auch unterhalten. Und es gibt viele Talks, die also ein ziemlich großes Spektrum abdecken, so wirklich von Anfängerthemen, was Linux und Open-Source-Software angeht, bis halt irgendwie doch fortgeschrittenen Sachen. Zum Beispiel gab es einen sehr interessanten Talk über Deciphering Kernel-Upsies, wo einer von den SUSE-Leuten erzählt hat, wie man so Kernel-Upsies dort...
Boris war das.
Ah, ja, genau. Wie man die liest und wie man die dann halt irgendwie debuggen kann und denen auf den Schlich kommen kann. Das war zum Beispiel sehr interessant. Was ich mir aber immer noch wünsche, ist, dass die mal Video streamen.
Audio-Mitschnitte soll es zumindest geben, oder?
Das genau, Audio-Mitschnitte gibt's. Aber auch so mit Folien online stellen so. Also ich habe so ein paar Folien gesehen. Sehr präsent ist da ja auch immer hier B1 Systems. Die haben immer ziemlich viele Vorträge auch. Und auch gute Vorträge. Und die publizieren zum Beispiel ihre Folien meistens auf ihrer eigenen Seite. Also über die Linux-Tage-Seite ist es immer ein bisschen schwierig.
Ich habe gehört, in ungefähr 3 bis 6 Monaten sollen die Videos online sein.
Also wird es doch Videos geben?
Es gab früher schon mal Videos. Ich weiß nicht, ob die es immer durchgehalten haben, aber die haben halt noch so eine Produktionszeiten wie CCC, so 90ern ungefähr.
Ja, das mit den Videos ist ja auch schwer. Da kann man sich schon mal ein bisschen mehr Zeit lassen.
Ich habe gehört, Lucky soll das machen dieses Jahr.
So. Ja, Chemnitz Linux-Tage waren jetzt im März und die gibt es ja auch schon irgendwie 15 Jahre.
Die gibt es schon eine ganze Weile, ja. 14 oder 15 Jahre.
Was ja auch Jubiläum hat, ist diese Sendung. Penda Radio wird diesen Monat 7.
Yay!
Juhu.
Herzlichen Gruß an alle Freimaurer.
Das soll es auch hier in Dresden Logen geben.
Was war noch im März?
Ja, vielleicht richten wir mal unseren Blick auf so eine Revolution in der Türkei. Da hat nämlich der Staatspräsident Erdogan sich dafür entschieden, Twitter abzuschalten. Oh. Weil damit hält man halt die Revolution auf.
Ja, nimmt den Menschen die Kommunikationsmittel.
Genau, und das hat er zuerst über DNS-Sperren versucht, also so, dass man die IP-Adressen nicht mehr auflösen kann zu twitter.com. Und daraufhin haben die Leute, die Graffiti-Künstler, das an die Häuserwände gemalt, die IP-Adressen von DNS-Servern, zum Beispiel vom Google-DNS-Server.
Was ein bisschen schade ist, weil es im Radio nicht so richtig funktioniert mit Bildern, aber ist richtig lustig, ne? So ein Plattenbau-Dings da und dann so mit 4x8 mit Punkten dazwischen. Also ich glaube, das ist eher so ein Bildungsprogramm für Leute, die jetzt halt wissen, wie DNS funktioniert, die sich jetzt mit Tor beschäftigen. Es gibt auch lustige Graphen. Auch das funktioniert nicht hier. Die Twitter-Nutzung ist ja nochmal so richtig gepiekt nach dem...
Nein, die Tor-Nutzung.
Oder? War das die Tonne? Ich dachte, ich hatte auch so einen Graphen gesehen mit Twitter-Nutzung. Also das ging praktisch nochmal richtig nach oben. Aber das war irgendwie so ein Hashtag, das kann natürlich auch von außen kommen.
Ja.
Und das andere, was bloß wenn wir bei Sachen sind, die im Radio nicht funktionieren, was ich auch lustig fand, diese umgestaltete türkische Fahne, wo du so einen Pac-Man hast, anstatt von dem Halbmond und der Stern ist dann so dieses kleine Twitter-Vögelchen. Fand ich auch sehr, sehr schön.
Na, jetzt aktuell wurden ja die Twitter-IPs richtig gesperrt. Also DNS hin oder her hilft da nicht mehr viel. Wirklich nur noch VPN oder Tor helfen.
Ja, und genau deshalb gehen bei Tor die Statistiken nach oben. Also Tor, das ist der Anonymisierdienst von ursprünglich der EFF. Ja, und vielleicht stellen die Leute ja fest, dass es gar nicht so schlau ist, sich da auf zentralisierte Dienste zu verlassen. Denn der nächste Schritt ist jetzt, den Linkverkürzer t.co zu sperren in der Türkei. Und damit gehen natürlich ganz viele bestehende URLs nicht mehr und das macht einfach das Internet kaputt.
Was wohl auch funktioniert haben soll, ist, dass man über Instagram getwittert hat. Also Instagram muss irgendwie eine Funktion bieten, dass man dort Tweets veröffentlichen kann zu Fotos und deswegen wurden dann wohl Fototweets veröffentlicht. Und
Aber da ist die Frage, wie lange wird es noch so gehen? Denn Instagram wurde von Facebook gekauft und die sind ja schließlich ein harter Konkurrent von Twitter. Der Markt wird es entscheiden. Der freie Markt.
Ja. Was haben wir noch?
Das XP-Ende rückt näher.
Das XP-Ende rückt näher. Eine Ära geht zu Ende.
14 Jahre waren es, glaube ich, oder?
12, oder?
12, ja, doch, 2002, 2001.
12 Jahre, glaube ich. Am 8.4.2014 stellt Microsoft den Support für Windows XP ein. Was gibt man da jetzt Hörern, die eventuell noch Windows XP-Rechner... Hier steht sogar auch einer im Studio.
Ja, also ich glaube, die
Linux installieren, oder?
Na, die einfachste Lösung ist natürlich, Microsoft mehr Geld zu geben und da einfach mal das nächste Produkt zu kaufen. Und das nächste Produkt wäre nach Windows XP?
Windows 7.
Nein.
Windows 8.1.
Also nein, Windows Vista.
Oh, stimmt, das gibt's ja auch noch. Da ist, ja, Leichen im Keller.
Ja, aber Microsoft ist gar nicht mehr so böse wie in den 90ern, wo sie ihre Marktposition ausgenutzt haben. Jetzt haben sie sogar .NET Libraries open sourced. Und heute ganz brandfrisch MS-DOS Quellcode released. Ah. Weil, leider ist es halt nur für ein Museum, nicht für Leute, die es tatsächlich noch einsetzen. Deshalb ist es auch nur MS-DOS 2.0 und nicht 7.0.
Achso, die hatten auch ein paar Versionen davon gemacht, ne? Und die haben jetzt die 2.0 haben sie veröffentlicht. Ja.
Also wann gab es Unterverzeichnis 3?
Nee, ich denke, werden sich trotzdem Leute freuen. Also ich habe das aber auch schon 5 Jahre her noch Produktionssteuerungssysteme gesehen, die auf DOS gelaufen sind.
Ja, aber auf der letzten Version von DOS eher.
Wahrscheinlich, ja.
Von daher bringt das leider gar nicht viel, außer dass man es halt im Museum angucken kann.
Ja, naja.
Oh, es gibt noch einen schicken Editor da drin. Editus, der hat eigentlich immer gut funktioniert.
Und der ist bei Version 2.0 auch schon dabei?
Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber bei 6.2 war er dabei und da hatte ich dann eine Upgrade-Diskette.
Ja, aber was bedeutet das Windows XP-Ende so für Firmen? Also ich meine, es läuft ja echt extrem viele Firmen-PCs so, laufen auf Windows XP so und haben, also wie ist da so das Verständnis? Ich meine, es ist die Frage, ob wir das jetzt hier flächendeckend diskutieren können, aber ich hatte so das Gefühl, dass sich viele Leute nicht so wirklich im Klaren waren, dass da jetzt irgendwie mal der Support ausläuft und dass da jetzt eine ganze Menge Firmen erst nachrüsten werden, aber nicht irgendwie im Vorhinein da schon umgestellt haben.
Es war doch seit 2007 eigentlich bekannt, dass der XP-Support dann 2014 mal weg sein wird.
Ja, ja.
Das wurde zwischendurch sogar verlängert.
Was bekannt ist und was dann gemacht wird, das sind ja aber zwei verschiedene Paar Schuhe.
Naja, Microsoft hat jetzt sogar Warnungen auf den betreffenden Computern angezeigt, dass der XP-Support auslaufen soll.
Ihr Computer ist gefährdet.
Und das soll ja wohl schon ziemlich viele dazu bewegt haben, sich dann doch mal Windows Vista oder 7 anzuschauen.
Naja, klar, also so in der, solange das um den Wohnzimmer-PC von Tante Emma geht, so ist das wahrscheinlich auch nicht so das Problem. Allerdings, ich mir überlege, meine Eltern, die halt irgendwo in so einer Klinik arbeiten, da läuft halt auch noch alles unter Windows XP und na, die können ja nicht einfach mal ankommen und sagen, hey, hier, das ist ja unsicher, ich installiere jetzt mal ein neues Betriebssystem.
Eine IT in der Klinik,
ja, natürlich, und die sollte sich darum kümmern, ist die Frage, ob sie das macht.
Naja, ein Problem ist ja, dass oft viele einen neuen Computer kaufen, weil einfach keine Setup-Medien mehr mitgeliefert werden und man an DVDs überhaupt schwerer rankommt und an Produktkeys und viele mit dem Wort ich installiere ein Betriebssystem ein Problem kriegen, weil das klingt gefährlich und Datensicherung wird da auch problematisch. Also wird, denke ich mal, wieder der Absatz im PC-Markt steigen.
Ja, das neue ist auch Tablets. Schön.
Ja. Ja, neue Tablets, welcher Absatz?
Was mich mal interessieren würde, ist, ob überhaupt der Otto-Normal-User weiß, was es bedeutet, wenn der Support endet. Also die Konsequenz ist ja nicht, dass der Computer schwarz bleibt, sondern eher, dass er noch gefährdeter ist als zuvor.
Nee, alles gut, du musst keine Updates mehr einspielen.
Ah, stimmt.
Ja, für viele ist das sicher eine Erleichterung.
Naja, aber Fakt ist ja halt, man surft dann halt weiter und irgendwann muss man dann halt schauen, dass sein Rechner wirklich unter Fremdkontrolle ist. Ich weiß nicht. Das muss man erstmal seinen Verwandten erklären oder seinen Firmenmitgliedern oder sowas. Also.
Ja gut, aber wo ist da bei Windows XP jetzt die Änderung?
Na, aber die schlimmen Sachen werden jetzt auch nicht mehr gefixt. Also.
Ja, viel lustiger ist ja, dass große Firmen mit richtig viel Geld, also Banken, sich dann jetzt tatsächlich den Support verlängern lassen, weil sie ihre Bankautomaten lieber bis zum Austausch der kompletten Recheneinheit aufrechterhalten mit Windows XP.
Bei der Deutschen Bank liefen bis vor kurzem noch Bankautomaten auf Windows 2000 und da die ja nicht direkt im Internet hängen, sondern bloß in so einer Art Intranet, ist das ja eigentlich kein Problem.
Ja, hier in Deutschland. In anderen Ländern sieht das anders aus. Also in den USA zum Beispiel hängen die übers Internet an irgendwas anderem mit dran.
Sehr guter Talk vom 30C3 dazu. Sicherheit, moderne Bankraube heißt es. Die ID habe ich jetzt nicht im Kopf, aber da sieht man auch, wie so eine Windows XP-Maschine mit einem Numpad zu einem Geldautomaten wird und was man da alles Tolles mitmachen kann, wenn man da einen Drucker ranschließt, den man selber mitgebracht hat.
Ja, da gab es auch vom CCC Ulm, glaube ich, vor vielen Jahren mal eine schöne Geschichte, wo sie in eine Bank marschiert sind und da war der Bankautomat mit OS 2 und da war irgendwie so ein Pixel in der Ecke und wenn man auf das Pixel klickte und festhielt, konnte man ein Fenster hervorziehen und in diesem Fenster war eine Kommandozeile. Und da konnte man dann Schach spielen und so.
Cool. Neuer Hotspot.
Auf Bankautomaten Schach spielen, das ist doch cool.
Ja. Wie lange macht das mit OS 2 aber auch wirklich Spaß? Ist dann die nächste Frage.
Ja, das sah schon gut aus. Ich glaube, es war sogar 3D. Aber ich habe da auch echt ein komisches Gefühl, wenn ich in die Bank gehe und auf mein Konto zugreifen will und da wäre ich mit so einem Windows konfrontiert, was halt echt so seinen Ruf weg hat. Ne?
Laufen nicht Bahnfahrkartenautomaten der Deutschen Bahn auch noch auf NTI teilweise? Bin mir gar nicht so sicher, aber wenn man da mal versehentlich einen Bluescreen erzeugt, dann ist das meines Wissens noch NTI Service Pack 6 oder irgendwie sowas.
Na, Hauptsache das letzte Service Pack.
Überhaupt erst mal eins.
Das heißt, da sollte man also den Leuten empfehlen, für Windows XP noch das letzte Service Pack runterzuladen, solange es das noch gibt. Weil da hört es ja dann auf Anfang April.
So, jetzt können wir uns natürlich hinstellen und sagen, mit Linux wäre es nicht passiert. Bei Linux endet halt auch irgendwann der Support für eine spezielle Version. Aber das Updaten ist halt bei weitem nicht so, so eine krasse Umstellung für die Leute, die direkt davor sitzen. Bei einem Geldautomat muss das natürlich genauso getestet werden. Aber so ein Umstieg von irgendwie Windows XP auf die Metro-Oberfläche von Windows 8 ist halt doch ein krasser Unterschied.
Ja, da ist es auf jeden Fall einfacher, auf Debian 8 umzusteigen, auch wenn es dann nicht mehr mit GNOME, sondern XFCE ausgeliefert wird.
Und ohne CA-Zertifikate.
Was uns zu der nächsten Sache bringt, oder?
Oh ja, CA-Zert. Wozu braucht man das eigentlich? Ja, wenn man eine Website besucht, zum Beispiel von einer Bank, möchte man, dass die Verbindung dahin sicher wird. Und dann braucht man natürlich noch die entsprechenden Schlüssel dafür, mit denen dann sowohl der Server als auch der Client kommunizieren können. Und die tauschen sie dann darüber aus, dass es einen vertrauenswürdigen Dritten gibt, der mitgeliefert wird mit dem Browser. Und CA-Zert wurde noch nie mit dem Browser mitgeliefert, leider. Jedenfalls nicht mit den größeren, inzwischen 4. Also weder bei Microsoft, da gibt es überhaupt keinen Weg rein. Und man hat mal versucht, so von 2005 an bei Mozilla reinzukommen. Ich glaube, 2006 gab es dann auch die ersten Schritte in die Richtung mit einem Audit, der intern laufen sollte. Und das lief total gegen die Wand. Da haben sich die Leute von CA-Zert 3 Jahre lang damit auseinandergesetzt, wie sie sich ordentlich durch diesen Audit schlagen können, der von vornherein auch nicht offen war. Also den eigentlichen Audit gibt es bis heute nicht offen zum Nachlesen. Und es stand auch damals für die Leute nicht fest, was müssen sie alles erfüllen. Das war so eine never-ending story. Und kein Mensch weiß eigentlich, was so eine Akkreditierung, was es ja letztendlich ist, von wegen Zugangsberechtigung zu einem bestimmten System, alles mit sich bringt. Wenn man sich zum Beispiel Akkreditierungen von Hochschulen vor Augen hält, ist das ein absolutes Elend, genau.
Muss vielleicht nochmal ein Stück vorher anfangen. Also das, was es in so einem Standardbrowser, in dem von Microsoft zum Beispiel mitgibt, sind solche Root-Zertifikate, also das sind so Ausweisstellen, die irgendwie so diese ganzen großen Telcos da betreiben, die halt irgendwelche Buden betreiben. Die haben sich irgendwann mal so ein Zertifikat gebaut und haben da irgendwie ja, mit mehr oder weniger Erfolg das geschafft, sich nach außen hin so einen seriösen Antlitz zu geben.
Beispiele sind Deutsche Telekom, China Telekom oder auch DigiNotar.
Und DigiTrust.
Genau, und VeriSign sind die Dixon da, der Shuttleverse, also der Ubuntu-Typ, der hat sich halt ja, sein finanzielles Polster damit verdient, indem er halt zu einer guten Zeit in der ersten großen Internet-Bubble da seine Zertifizierungsstation da noch verkauft hat. Damit kann man dann halt in Weltall fliegen und eine Linux-Distribution viele Jahre finanzieren. Genau, und dieser ganze Blödsinn dabei ist, dass natürlich diese ganzen Zertifizierungsstellen genauso überhaupt nicht vertrauenswürdig sind. Früher haben wir natürlich immer gesagt, der böse chinesische Hacker, heute ist es halt der NSA-Hacker oder wer auch immer.
Trotzdem böse.
Also trotzdem böse oder halt DigiNotar oder wie die ganzen Loserbuden da alle heißen. Die können natürlich ganz genauso wenig auf ihre Schlüssel aufpassen wie halt so ein Community-Projekt wie CA-Cert, wo man...
Vor allem ist es eigentlich egal, ob sie es sicher machen oder nicht, weil ihr Staat kann immer ankommen und der Staat ist allmächtig und sagen so, jetzt unterschreibt mir aber mal das Zertifikat für sternchen.gmail.com.
Wobei das gar nicht das Problem war.
Nee, das und ist ja nicht unsicher. Was ich bloß sagen will, also wer solche Audits mal mitgemacht hat, das ist alles nur Augenwischerei. Da kann man sich jetzt beschweren, dass es nicht offen war und dass die nicht richtig gewusst haben, wie und sonst was alles. So ein Audit ist immer Blödsinn. Die Audits, die ich so mitgemacht habe von irgendwelchen, kommt dann der Wirtschaftsprüfer an, also zumindest die, die sonst so Wirtschaftsprüfung machen. Und mein Lieblingserlebnis dabei war, da ging es darum, hier das Peer-to-Peer-WLAN auszuschalten. Ja, und wie man dann sicherstellen würde, dass das Peer-to-Peer-WLAN ausgeschaltet ist. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist hier, Klick ist weg und ja, dann ist alles gut. So, also das ist kompletter Blödsinn, so ein Zeug. Und ja, CA-Cert ist halt so ein Ding, das kann man verwenden oder nicht. Ich finde es ein bisschen traurig, dass Debian jetzt sagt, wir vertrauen halt der, da war da irgendwie TurkTrust, war da auch mit dabei, ne? Also solchen Buden vertrauen wir halt mehr als CA-Cert. Das ist ein Statement, was finde ich nicht so unbedingt zu dem Projekt passt, aber gut, ist eben so. Ich meine, die bauen noch SystemD ein, es wird eben nicht alles besser auf der Welt, ist nun mal so. Kann man trotzdem verwenden.
Ja, der eigentliche Unterschied ist ja, CA-Cert ist eine Community. Wenn man da ein Zertifikat haben möchte, muss man von mindestens 3 Personen, wohlgemerkt mindestens, geprüft werden, muss sich mit seinem Personalausweis persönlich treffen. Die stellen fest, ob man wirklich diese Person ist. Und man kann auch nur Zertifikate für E-Mail-Adressen oder für Domains ausstellen, die man auch tatsächlich kontrolliert. Bei E-Mail-Adressen sogar nur von Domains, die man auch zusätzlich nur selbst kontrolliert. Und es ist also schon eine ziemliche Herausforderung, ein gewisser Arbeitsaufwand, das nicht einfach mal irgendwo anmelden auf VeriSign oder auf Start-SSL, eine E-Mail bestätigen und ein Zertifikat herunterladen, das diese Seite für einen fertig generiert hat, also wozu man nicht mal selbst allein den Schlüssel besitzt.
Richtig, und der Unterschied ist aber, dass die Buden halt erstmal Kohle sehen wollen. Also die Leute, die Geld überweisen können, die können auch ein Zertifikat bekommen.
Genau, also die zweite Prüfung ist, das hat derjenige genug Geld überwiesen.
Ja, genau.
Ja, das erhöht die Sicherheit.
Was auch nennenswert ist zu diesem CA-Cert-Problem, der Internet Explorer auf dem Windows-System verwendet ja den Zertifikatsspeicher vom Betriebssystem. Und Mozilla Firefox oder Chrome, Google Chrome, Chromium, was auch immer, haben ja eigene Zertifikatsspeicher und teils dann auch eigene Implementierungen der Umsetzung. Also ist unter Windows XP zum Beispiel das Problem, dass der Internet Explorer 9 oder wo wir da gerade sind, ich weiß es nicht, immer noch kein Perfect Forward Secrecy kann und Firefox das schon lange beherrscht und Diffie-Hellman ist dort auch ein Fremdwort in irgendeiner Form und was weiß ich, was der alles nicht kann. Was halt unter Vista und 7 schon wieder geht, das liegt auch daran, dass das Betriebssystem einfach die falschen Libraries mitbringt oder ist zu alte, sage ich mal.
Gut, was für eine Änderung hat jetzt eigentlich der Verzicht auf CA-Cert bei Debian für die Leute, die ihren Browser weiter benutzen?
Na, du musst halt immer erst noch auf cacert.org gehen und da bei diesem Root-Zertifikat einmal draufklicken und dann installieren und ja, dann hast du das so wie eh und je.
Genau, also kann man quasi selbst prüfen, wem man vertrauen möchte.
Das kannst du so und so. Also du kannst natürlich in deinem Browser, zumindest bei Firefox geht das auf jeden Fall. Bei solchen, die ein bisschen dichter im Betriebssystem sind, schwer. Kannst du ja anklicken, welchen Zertifikaten du da vertrauen willst oder nicht. Ja.
Klingt nach einem coolen Standard. Warum machen wir das nicht zum Standard?
Das ganze SSL ist kaputt. Das funktioniert so nicht. Das skaliert nicht mit diesem hierarchischen System. Drüber hatten wir übrigens auch schon mal eine Sendung dazu, die vielleicht nicht so doll war, aber der Titel war nicht schlecht. SSL steht eben für Screwed Socket Layer und ja. Keine Ahnung. Also ja, wenn man nicht die Hoheit über diese Zertifikate hat, und das hat im Prinzip niemand, der irgendwie so ein Standardgerät verwendet, ja, ist das alles nur Hoffnung.
Ja gut, die Quintessenz ist dann jetzt also, Debian liefert CR-Zert nicht mehr mit, sondern demnächst nur noch Zertifikate, die von Mozilla anerkannt werden, die da beim Zertifikatsspeicher dabei wären. Und zusätzlich eine eigene CA, die, mit der auch Debian-Projekte signiert werden. Der können Sie vertrauen, ohne jede Prüfung, weil Sie die brauchen. Im Wesentlichen. Und ja.
Bei Mozilla muss man auch mit erwähnen, die hatten ja mal das Problem, dass sie Zertifikate drin hatten in ihrem Zertifikatspeicher, wo sie gar nicht mehr wussten, wo die Dinger her waren. Also die haben das auch komplett im Griff.
Auf jeden Fall haben sie jetzt eine Policy, das ist ja schon mal eine Steigerung.
Ja, toll.
Gab es nicht auch irgendeinen Softwarefehler? Also diese Diskussion bei Debian CA-Zert rauszunehmen, ist, so wie ich das überflogen habe, und ich habe es wirklich bloß überflogen, aufgrund von irgendeinem Bug-Report aufgekommen. Weißt du da, was da passiert ist?
Der Riesenunterschied bei CAZ ist ja auch wieder, die Software, die die verwenden, ist tatsächlich Open Source. Das heißt, man kann Fehler finden. Und da wurden dann entsprechend auch schwere Mängel in der Codequalität festgestellt und entsprechend auch gemeldet. Und derjenige, der es gemeldet hat, hat gleichzeitig auch einen Bug-Report auf Debian, weil er auch Debian-Entwickler ist, eröffnet und gemeint so, es ist alles nicht mehr vertrauenswürdig, das ist im Moment alles so ein bisschen fishy. Ich würde das jetzt hier mal kurz zurückziehen und sagen, lass die Leute diese Probleme beheben, die Stammzertifikate neu erstellen, also rekeyen, also neue Schlüssel erstellen und dann läuft das alles wieder. Ja, und dann gab es noch lustige Diskussionen über Zusatzmaßnahmen zur Absicherung von MD5-Hashes, die übrigens bei CAZ-Zertifikaten nicht mehr dabei sind, mit zusätzlichen 20-Bit-Zufall, die reinkodiert werden sollen. Also diese Argumente haben alle irgendwie so ein bisschen die Diskussion angeheizt, aber eigentlich hatten sie nicht wirklich Hand und Fuß. Denn selbst wenn das mit dem Rekeyen jetzt so ein hartes Merkmal wäre, wo war denn das Neuerstellen der Schlüssel bei VeriSign oder bei Turk Trust, als bei denen auf die Root-Server eingebrochen wurde und einfach irgendwelche Zertifikate von Kriminellen mitsigniert wurden? Hat auch nicht stattgefunden. Und die sind weiterhin im Zertifikatspeicher von Mozilla, haben weiterhin ihren Audit, der jährlich wiederholt wird. Und ja, also irgendwie war das jetzt nicht so das harte Argument, sondern das Argument war halt, die sind nicht bei Mozilla drin. Deswegen, wir ändern jetzt unsere Policy auf, wenn Mozilla die drin hat, nehmen wir die mit, ansonsten lassen wir es bleiben.
Also so mehr oder minder Arbeit abwälzen, so das Projekt muss sich nicht mehr darum kümmern, welche CAs haben wir jetzt drin, sondern wir nehmen da so einen Browser und wenn die das machen, dann machen die das schon richtig.
Kann ich ja verstehen, ich meine, Vertrauenswürdigkeit kann man da nicht feststellen. Man kann nur Authentizität feststellen, man kann nur sagen, okay, das Zertifikat stammt wirklich von denen, die haben das so rausgegeben, 1:1 verglichen. Aber ob das jetzt alles so seine Richtigkeit hat, wie es erstellt wurde und dergleichen, das weiß man einfach nicht bei keinem der Stammzertifikate.
Wie groß ist die Chance, dass das CA-Zert irgendwann wieder aufgenommen wird? Also wahrscheinlich jetzt halt, wenn Mozilla das aufnimmt. Und da habe ich in den Mails gelesen, dass es halt relativ hoffnungslos ist.
Genau, weil Mozilla mindestens einen Audit voraussetzt, wobei der letzte über 3 Jahre lief, erfolglos war. Also letztendlich das Ergebnis negativ ausfiel, abgebrochen wurde. Die Erfolge daraus allerdings waren, dass man viele Prozesse intern verbessert hat, dass man zum Beispiel eine Gerichtsbarkeit eingeführt hat und haufenweise interessante Features, die diese Community bereichert haben. Das Negative natürlich jetzt bei diesem Fallenlassen durch Debian ist, bei Debian steht auch der Community-Gedanke dahinter. Ja. Und das war auch damals der Grund, warum CAZ aufgenommen wurde, von wegen, die machen mal was anders, lass uns die unterstützen. Und diese Unterstützung ist gefallen. Und da sagen jetzt viele andere auch, okay, inzwischen gibt es andere, wo ich kostenlose Zertifikate bekommen kann. Zum Beispiel Start-SSL.
Ja, das sind aber auch die einzigen, bei denen es kostenlose Zertifikate gibt, wenn man nicht gerade ein Geheimdienst ist. Und deren Webinterface ist echt zum Einschlafen.
Ja, das Argument war dann, für Open-Source-Projekte kann man auch an anderen Stellen noch freie Zertifikate bekommen. Jetzt ist natürlich jeder Privatmann, der seine Struktur zu Hause, seine Infrastruktur bedienen möchte mit einem Zertifikat, auch ein Open-Source-Projekt oder möchte gleich ein solches aufziehen. Und da haben wir dann wieder das Problem, woher kriegt der ein Zertifikat?
Selber generieren.
Genau, dann kann man es auch einfach selbst generieren. Und da bietet, was sind jetzt die Vorteile gegenüber selbst erstellten, selbst signierten Zertifikaten?
Na, es gibt eine grüne Adresszeile in den Browsern. Das ist natürlich für Omi ganz
wichtig. Das assoziieren die meisten mit, wow, ich bin sicher.
Richtig.
Das Schloss ist da. Hundertprozentig.
Das Problem ist halt bloß, dass Android diese grüne Adresszeile in den neueren Versionen gar nicht mehr unterstützt. Also Android gleich unsicher.
Ist die Farbe ausgegangen? Oder?
Na, es gibt einfach keine Farbe mehr. Da ist nur noch so ein Schlosssymbol davor.
Oh.
Ja, also ist Android jetzt wahrscheinlich nur noch halb so sicher wie vorher.
Aber kann man bei Android jetzt eigene Stammzertifikate hinzufügen, ohne es zu...
Also ich habe ein eigenes Stammzertifikat drin und hatte es auch damals schon, als ich noch nicht geroutet hatte, weil ich selber auch signiere mit CA sozusagen.
Bei Apple ist das inzwischen doch schon relativ schwierig. Da muss man erst ein entsprechendes zusätzliches Paket bauen mit einer Zusatzsoftware extern auf dem Rechner. Dann kann man das wieder auf dem Gerät zuweisen, auf das iOS-Gerät. Und dann hat man auch zum Beispiel CA-Zert oder... die eigene Stammzertifizierungsstelle eingebaut für die Firma oder ähnliche Sachen. Also es gibt inzwischen Geräteklassen, wo das nicht mehr ganz so einfach ist, zu sagen, ich akzeptiere jetzt auch eine andere Root-CA.
Ja, wie ist das eigentlich mit Fernsehern?
Gute Frage.
Smart-TVs dazu.
Das könnten wir mal im HQ ausprobieren.
Ah, dieser Top-Fernseher mit diesem schnellen Browser, der...
dieser fragwürdigen Firmware.
Genau. Ja, noch was ganz anderes. LTE geht vorwärts. E-Plus hat jetzt vor kurzem LTE für alle Tarife freigegeben, auch für diese Prepaid-Karten wie Aldi, Torek und Simio. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, denke ich mal. Aber es soll wohl noch etwas hapern mit iOS-Devices.
Die praktische Bedeutung ist, man kann jetzt sein Volumenguthaben in ein paar Sekunden alle saugen.
Richtig, bei 500 MB Durchschnitt ist das schon, kann das schon in 10 Sekunden weg sein, wenn man das richtig ausnutzt.
Und wo funktioniert das? Die haben schon eine Antenne damit jetzt, oder?
Nein, die Abdeckung ist wohl auch gar nicht mal so schlecht, weil Vodafone hat aufgerüstet und E-Plus wohl auch. Die Mobilfunkmasten decken, soweit ich weiß, LTE durch Software-Updates ab. Ich weiß es jetzt auch nicht genau, wie es läuft, aber in diversen Großstädten ist es kein Thema. Dresden geht wohl auch gut.
Aha. Wobei da die Frage ist, ob die Funkmasten wirklich zu E-Plus gehören oder zu O2, weil doch da jetzt gerade so eine Fusion ansteht in der Richtung. Also E-Plus hatte meines Wissens bisher keine LTE-Masten in dem Sinne, aber halt O2 und deswegen hat halt O2 LTE aufgekauft, weil sie damit eine bessere Abdeckung ihres anderen Netzes haben, um E-Plus das dann zusammenzulegen. Ja, also was heißt aufgekauft? Die haben erst beantragt, dass die fusionieren und das dann natürlich irgendwie bezahlen müssen.
Aber das ist noch nicht durch, ja?
Weiß ich nicht. Nee, der letzte nicht Stand durch. Ist noch nicht.
Gerade irgend so ein EU-Kartellamt prüft das aktuell noch in aller Ruhe.
Also sind es wahrscheinlich doch eigene Masten, ja?
Höchstwahrscheinlich ja. Also wir haben eine Sichtweite vom Haus ein und da hingen auch vor 2 Monaten ein paar Arbeiter dran.
Der wollte bestimmt nur Free.
Hängen die da immer noch?
Genau.
Der Wind hat sie wieder runtergeweht. Nee, weil ihr Fernseher gesagt habt, das, was ich ja gerade so ein bisschen schade finde, ist, dass die Netzneutralität so schleichend abgeschafft wird. Also Netflix war im letzten Monat die Bude, die gesagt hat, naja, wenn die anderen uns halt drosseln, dann bezahlen wir eben. Apple sind die Nächsten, die bekannt gegeben haben, die bezahlen. Und ja, keine Ahnung, also das wird bestimmt die Tore aufreißen.
Ist da jetzt nicht auch so ein EU-Dingsi-Bumsi-Ausschuss, der da so...
Ja, der wurde aber nochmal vertagt. Um ein paar Wochen.
Genau, worum ging es da nochmal? Ich bin...
Naja, ging es um Netzneutralität und besondere, spezielle Dienste, die halt priorisiert werden dürfen, auch wenn sie vielleicht Teil des Internets sind. Da muss man aber gucken, wer da gerade die Deutungshoheit hat.
Die Bürgercloud vielleicht.
Na, die nicht.
Oder die E-Mail,
genau. Ja, da kann man, aber das war, glaube ich, schon einen Monat her, da ich das letzte Mal diesen Aufruf gehört, bei, wie heißt das Netz? Dings da vom Herrn Prittkast,
der Podcast. Der Linus Neumann Podcast.
Nee, der macht ja jetzt nicht mehr mit, oder?
Der war im Urlaub.
Ach so. Gut, also da gab es einen Typen, der hier eine schöne Webseite mitgemacht hatte, wo man dann seine Abgeordnete raussuchen konnte und konnte denen E-Mails schreiben und konnte da anrufen und so und mit Hinweisen, wie man sich halt nicht so einfach abwimmeln lässt. Und da kann man halt seinen Abgeordneten sagen, was man von diesem Gesetz da hält. Das ist eine schöne Sache, wenn da das verlängert wird.
Ja, aber hoffentlich entscheiden die sich noch vor der EU-Wahl, damit das auch so ein bisschen die Wahl beeinflusst.
Meinst du, das beeinflusst die Wahl?
Nee, glaube ich nicht.
Aber man kann es ja hoffen.
War die NSA irgendein Thema bei der Bundestagswahl oder war das der Mittelpunkt dieser ganzen Affäre? Das war ja nun ziemlich zeitlich passend.
Nein, denn da wussten wir nur, dass alle ausspioniert wurden und nicht Frau Merkel.
Die Bundeskanzlerin.
Es sollen noch wichtige Gespräche dabei gewesen sein. Hieß es dann mal in irgendeiner Mainz bleibt Mainz Sendung vor einer Weile.
Ja, was haben wir sonst noch für Neuigkeiten?
Netzneutralität, hätte ich noch ein was? Die USA gibt doch Teile der Internetmacht ab.
Da geht es nicht wirklich um so dieses Kern Netzneutralität, sondern
du meinst?
Genau, wie Nummern und Domains und so verwaltet werden. Und bei Domains passiert gerade ganz viel, denn die GETLD starten.
Punkt Berlin und Punkt Ruhr kriegt man schon. Mhm. Demnächst kommen dann auch noch Punkt Mail, Punkt Web, Punkt Versicherung, Punkt Reisen und was weiß ich nicht alles.
Es gibt schon Punkt Sexy und da gibt es zum Beispiel Emacs.sexy.
Sieht man da Bilder von Richard Stallman?
Nein, dafür gibt es RMS.sexy.
Tatsache.
Tatsächlich, ja. Naja, gut, das kann man sich dann zu Hause ausdrucken.
Na, der Stallman, der hat jetzt ja neulich irgendwie Emacs-Entwickler beleidigt, weil er sich zurückgezogen hat aus der Entwicklung, weil er Vater geworden ist.
Ah, und er ist ein Paternalist.
Und da ist er, da hat er ihn voll geflaumt, was ihm denn einfällt. Jede Mikrobe könnte sich fortpflanzen. Ja. So. Er hatte die Möglichkeit, tolle freie Software zu schreiben. Warum er denn sowas machen würde. Das ist ein bisschen strange. Der
also bei RMS.sexy laufen unterm Strich die ganze Zeit Bilder in einer Diashow von Richard Stallman durch. Also ob das nun wirklich so diesen Schönheitsidealen zwangsläufig genügt, die meisten haben, das ist Ansichtssache.
Das ist eine coole Domain, oder?
Ja, die Domain ist durchaus schön. Pentaradio.sexy.
Und eindeutig muss man den Mann lassen. Er arbeitet so viel an freier Software, dass er nie Zeit hatte, sich zu rasieren.
Oh ja, da war ein kurzen Bart auf dem einen Bild.
Oh.
Das ist wieder länger.
Das war bloß vor der
Show. Irgendwo auch seinen Papageien? Der steht auch so auf Papageien.
Okay, bei dir sehe ich jetzt keine weiteren News mehr. Hat noch jemand was? Sonst machen wir vielleicht eine kleine Musikpause und kommen dann zum Thema Home IT.
Na, die Snowden-Sachen des letzten Monats kann man immer noch durchkauen. Ich weiß nicht, ob das noch Leute...
Der Snowden des Monats?
Der Schnee des Monats?
So hinterm Ofen hervorzieht, aber ja, ich fand es schon ziemlich krass, dass man dieser chinesischen Netzwerkrüster, Ausrüsterbude da vorgeworfen hat. Also ne, da gab es ja irgendwie Anfang, war das diesen oder letzten Jahres, wo ja mal gesagt wurde, also von denen dürft ihr aber nichts mehr kaufen hier in den USA, ne? Weil da wissen wir ja nicht genau, könnte ja eine Hintertür drin sein. Ja, und jetzt
Huawei haben wir, heißt das Unternehmen?
Huawei oder ja, irgendwie sowas. Ja, und jetzt wissen wir auch, wer die Hintertüren da reinbaut. Also die Typen von der NSA da, die scheinen da sehr erfolgreich gewesen zu sein, auch die komplett zu infiltrieren, bis hin zur chinesischen Staatsführung, was ich so nicht unbedingt erwartet hätte.
Am schwierigsten abzuhören ist ja wohl aktuell noch Putin, der ja etwas technikskeptisch ist. Ist wohl schwieriger abzuhören als Merkel, war jetzt neulich auf Heise zu lesen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, der ist nicht ganz so auf den Kopf gefallen, wie unsere Füße ruhig halten Merkel da.
Chloroform Merkel.
Auch schön. Ich glaube, der Putin hat ein bisschen mehr so zwischen seinen Ohren dort, aber...
Wenn auch nicht Haare.
Lustig finde ich an der Stelle, dass die jetzt irgendwie offensichtlich nicht mehr so ihre Möglichkeiten, die sie beim FSB da haben, oder ich weiß nicht, wie deren NSA heißt, nicht mehr so richtig damit hinterm Dings da, ich war gerade beim Ofen, da passt ja zu Russland, da zurückhalten, sondern jetzt immer mal so ein paar Telefonate veröffentlichen. Also das ist schon, das hat Unterhaltungswert. Und auch dabei ist man ja, ich meine, ne, wenn der Timoschenko jetzt sagt, ja, im Großen und Ganzen stimmt das schon, aber an irgendwie ein paar bestimmten Stellen, da wären wohl Sachen zu hören, die sie nicht gesagt hat. Ja, ne, die Wahrheit verliert zuerst, oder wie das immer heißt, bei solchen Geschichten. Also ich glaube, da gibt es neue Zeiten, so, die auf uns drauf zurollen.
Es gab jetzt auch ein Interview mit Jimmy Carter, der war auch mal US-Präsident. Und der hat auch Angst vor E-Mail-Überwachung. Deshalb nimmt er jetzt über die Schreibmaschine und tippt Briefe. Leider hat er nicht dran gedacht, dass ja auch der Briefverkehr bewacht wird.
Ja, ich vielleicht, glaube, das haben sie ihm dann noch nicht erzählt. Und naja, mal gucken. Kann man vielleicht noch erwähnen, es gibt einen TED-Talk mittlerweile mit dem Snowden.
Mhm.
Es gibt.
Es hat schon irgendwie was sehr Popkulturelles. Also, er ist da irgendwie als Avatar aufgetreten, bloß auf so einem Bildschirm, weil er in Russland festsitzt. Und da kamen halt unbedingt so Leute wie die Google-Chefs und haben sich mit ihm ablichten lassen. Also mit seinem Avatar.
Das ist schon krass. Ich habe mir dann noch angeguckt, dann gab es noch so eine Antwort von irgendwie so einem NSA-Pressetypen, der dann da so Fragen beantwortet hat, irgendwie einen Tag später. Finde ich interessant, wie die Typen argumentieren. Also die stehen ja im Prinzip wirklich mit dem Rücken zur Wand. Das finde ich spannend. Ich fand auch spannend, dieses Interview, was ist von diesem Hayden, der irgendwie bis 2005 hier...
Dem NSA ist es peinlich, was da passiert, ja? Obwohl es auch zum Teil in seine Amtszeit fällt?
Nee, es fällt ja in seine Amtszeit. Und ich meine, der kommt wahrscheinlich so mit so ein paar Sprüchen, dass er sich so ein bisschen Sympathiepunkte am Anfang da erhaschen will, um dann zu sagen, ja, aber im Prinzip, wir beschützen euch doch nur vom bösen Terroristen. Und wir wissen ja alle, dass es nicht unbedingt primär um den bösen Terroristen geht bei dieser ganzen Überwachungsgeschichte. Ne?
Also der Hayden ist ja quasi Retired General of US Air Force. Und tingelt jetzt durch die Welt und hält überall an Universitäten und Hochschulen Vorträge darüber, wie sicher doch die NSA die USA machen und natürlich auch den Rest der Welt. Also insbesondere in Australien und natürlich in Großbritannien betont er immer wieder, wie gut es doch ist, dass der GCAQ und die NSA die arme Bevölkerung vor den bösen, bösen Feinden beschützen.
Ja, also der war, glaube ich, auch Chef von der CIA nach der NSA noch gewesen. Klar.
Das ist doch alles eine.
Der weiß es natürlich sicher. Und das andere Ding, die Telefonate werden nicht abgehört. Nee, die werden irgendwie für 3 Tage oder so von dem ganzen Land, wir wissen leider nicht welches, werden die weggespeichert. Das muss man sich echt mal von der Dimension her vorstellen. Also gerade wenn man so in der Straßenbahn mal so Teenies beobachtet, wie lange die so am Telefon quasseln. Die armen Festplatten, kann man die nicht für was Sinnvolleres verwenden.
Auch diese interessanten Informationen.
Ja.
Na, man sagt ja immer, die Geheimdienste sind in der Entwicklung weiter voraus. Von daher haben die bestimmt sowas wie Opus oder was viel Besseres.
Dass sie das nochmal encodieren, ja. Ja, ja, bestimmt.
So, machen wir eine kleine Musik.
Können wir tun.
Damit wir hier ein bisschen Frischluft reinbekommen.
Jo, da sind wir wieder. Und
unser Thema ist heute Home IT.
Voll unter Kontrolle. Genau, es soll darum gehen, wir haben ja irgendwie die letzten Monate und ich glaube fast das komplette letzte Jahr, zumindest das letzte halbe Jahr, hauptsächlich in dieser Sendung gebracht, was alles kaputt ist und was alles nicht so gut ist. Und
was sollte man denn tun, statt die Cloud zu benutzen, stimmt's?
Die genau. Eigene Cloud.
Also, wenn ich irgendwo Daten bei irgendeiner Firma oder sowas scheinbar kostenlos hinterlegen kann.
Dann ist es meistens so, jetzt bin ich auch da, dass ich mit den Daten bezahle. Also es ist halt wirklich bloß scheinbar kostenlos. Und ja, das ist natürlich nicht so pralle. Also wäre es natürlich schöner, wenn man das irgendwie selber unter Kontrolle hat. Und sagen natürlich viele Leute, ja, aber bei Dropbox muss ich da irgendwie bloß auf zwei Buttons klicken und ich kann meine Sachen mit meinen Freunden und so für mich. Und das will ich ja eigentlich bloß und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das selber machen soll. Und da haben wir heute Leute da, die uns erzählen wollen, wie das relativ einfach geht.
Oh oder? Gott, bin ich Leute oder wie sieht das aus?
Ihr seid alle Leute.
Das Schwierigste ist an sich erstmal, dass die Messlatte sehr hoch liegt. Also ich vergleiche das einfach mal frei mit Google Drive. Google Drive bietet meines Wissens 10 GB oder so ähnlich in Verbindung mit dem Google-Konto. Und man hat halt direkt die Möglichkeit, Texte zu bearbeiten, Tabellenkalkulationen vorzunehmen und Präsentationen auszuarbeiten. Und das alles vernetzt mit dem Speicher. Natürlich genial. Das wird schwierig für zu Hause nachzubilden, weil es meines Erachtens keine wirkliche Software gibt, die diesen Funktionsumfang bietet und dann auch noch im Browser läuft.
Ja, vielleicht muss man einfach ein Stück Bequemlichkeit aufgeben und nicht erwarten, dass alles so im Browser läuft, sondern dass man sich vielleicht auch mal kurz das Dokument in einem lokalen Word-Prozessor aufmacht, zum Beispiel in LibreOffice.
Genau. Man kann ja
oder in Emacs.
Zum Beispiel. Genau, also an sich so wäre es ja erstmal schön, so eine Sachen wie zum Beispiel Dropbox. Ne? Das nutzen ziemlich viele, um Dokumente zu sharen, wenn man dafür irgendwie was hätte. So bei Google Drive, das ist natürlich jetzt schon eine ganze Ecke noch mehr an Funktionalität. Aber so vom Großen und Ganzen irgendwie in der Cloud online Dokumente oder Dateien verfügbar zu haben, so dafür wäre es halt nett, freie Alternativen zu haben. So das Bekannteste ist, glaube ich, so OwnCloud in der Sparte, was halt Cloud-Software ist, die halt leider Gottes in PHP geschrieben ist, aber nichtsdestotrotz ziemlich großen Anklang findet und halt auch viel verwendet wird.
Kannst du mal genau sagen, wie das hieß? OwnCloud oder
OwnCloud? Es kommt auf die PHP-Version an.
Genau. Und das hat zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch ein recht interessantes Projekt von der Sparte her, dass man halt nicht irgendwie erst einen Apache oder sowas konfigurieren muss, sondern man kann das echt runterladen und das tut.
Na nee, also PHP-Basis ist doch eigentlich, braucht das Land, glaube ich, noch einen Webserver dahinter.
Ich glaube, den bringen die mit, oder?
Nein. Also aktuell, nicht? In der 6.0, die ja jetzt ziemlich neu raus ist, benötigt es immer noch ein PHP-Environment. Geht wohl mit Engine, Nginx und Lighty und Apache und was weiß ich nicht alles, aber gut, hier schreibt Lachmöwe gerade im Chat, apt-get install owncloud bringt wohl auch die ganzen Dependencies mit, aber ein Webserver wird immer noch benötigt.
Ja, und das mit dem Nginx, das ist auch relativ neu, ne? Also, das ist schon eine Weile her, dass ich mir das mal angeguckt
weiß,
hatte, aber
ist schon
da hatten die halt Apache vorausgesetzt und wenn man dann was anderes benutzt hatte, ging das so halbwegs, aber an bestimmten Stellen wie WebDAV und so, da ist es dann eben doch immer leider auseinandergebrochen. Und da konnte man dann, ach, keine Ahnung, also es war tierisches Gefrickel damit. Und die Upgrades von OwnCloud sind auch nicht lustig.
Ich hatte eine Zeit lang OwnCloud auf so einem QNAP NAS-Gerät, was ich zu Hause stehen hatte. Mittlerweile läuft es jetzt auf Debian. OwnCloud zieht auch sehr viele Ressourcen. Also gerade RAM-Bedarf ist sehr hoch und was da auch durch diese ganzen visuellen Nettigkeiten zustande kommt, kann sehr auf die Prozessorlast gehen. Sowohl vom Client als auch vom Server.
Also kann man vielleicht nicht einfach so auf einer Raspberry Pi betreiben?
Das könnte knapp werden.
Also ich habe es mal auf dem Raspberry installiert, es macht keinen Spaß. Es läuft zwar, aber gerade wenn man da mal größere Bibliotheken drauf synken möchte, das endet mit 100% Raspberry-Last und mit einem, weiß ich nicht, einem Mbit ausgelasteten Netzwerk. Also es ist wirklich nicht schnell und gut.
Na, das ist so ein bisschen das Problem wie mit Outlook, sage ich mal vielleicht. Es versucht eine eierlegende Wollmilchsau zu werden und alles funktioniert ein bisschen.
Ja, man muss ja sagen, OwnCloud macht ja auch ein bisschen mehr als halt nur Dateien abzulegen und zu versionieren. Das macht ja auch noch CardDAV und CalDAV, also die Synchronisierung von Kontakten und von Kalendereinträgen und das halt auch über Mobilgeräte hinweg. Also es ist halt schon ganz praktisch, wenn man auf seinem Telefon irgendwelche Termine einträgt, die dann bei den Familienmitgliedern erscheinen und solche Späße. Das ist schon toll.
Integrierten Musikplayer und man arbeitet in einem E-Mail-Client und einem News-Client, wenn ich mich nicht irre. Also wenn man dann als Firma bald sein OwnCloud hat und damit sein Büro, das würde mich nicht wundern.
Na, die haben auch Zusatzpakete installieren, nicht?
Ja, die haben eine ausgeprägte Plugin-Struktur, da kann man richtig viel selber noch hinzufügen und das richtig zu
laden. Wow, bald ist es so weit wie Emacs.
Vielleicht gibt es ja bald noch einen Schreibtisch dazu.
Kann man seine OwnCloud bei IKEA kaufen.
Ja, OwnCloud ist ja schon mal ein schöner Ansatz. Was gibt es denn da noch?
Also, was ich jetzt sehr angenehme Lösung empfand, war BT-Sync. Das ist ein Programm, das kann man sich einfach runterladen, man installiert es und dann läuft es im Wesentlichen schon. Das synchronisiert Ordner und diese Ordner kann man dann anhand eines Strings, also einer Zeichenkette, die man seinen Freunden gibt, einfach über Rechner hinweg teilen.
Also sowas wie ein Passwort?
Sowas wie ein Passwort, genau. Und jeder, der dieses Passwort dann hat, bekommt dann diese Daten. Da gibt es verschiedene Abstufungen, also Lese- und Schreibe-Passwörter und solche Späße. Das funktioniert auch alles wunderbar. Hat aber mehrere Probleme, also BT-Sync, also wie BT vielleicht vermuten lässt, da handelt es sich um BitTorrent-Sync, also um dieses BitTorrent-Format, was eigentlich ja eine ganz tolle Sache ist. Aber die Software ist closed source, also man weiß nicht so genau, was da drin passiert. Dafür tut es aber wirklich erschreckend gut. Also es hat jetzt nicht sehr viele verwirrende Einstellungen, es synchronisiert ordentlich, es gibt relativ wenig, also ich hätte viel mehr Collusions, viel mehr Probleme erwartet mit dem Ding, also angenommen, zwei Leute bearbeiten die gleiche Datei und haben keine Verbindung zum Internet und dann gehen beide Rechner online und dann hat man zwei Versionen einer Datei. Das Problem muss man halt bei allen solchen Softwaren irgendwie lösen. Und das ist bei BT-Sync relativ selten passiert. Was man auch noch anmerken muss, dieses BT-Sync klingt noch besser als es ist, weil es muss ja auch noch über das Internet sich irgendwie finden. Also wenn der eine Rechner bei den Eltern steht und der andere Rechner bei sich zu Hause, wenn man da Daten synchronisieren will, müssen sie eben beide Rechner finden und das funktioniert über eine öffentliche Infrastruktur im Wesentlichen. Alles andere müsste man dann selbst aufsetzen und das ist wahrscheinlich eher was für einen Astro als für alle anderen normalen Menschen. Also ich habe mich da nicht ran gemacht, deswegen fiel dann BT-Sync neben dem geschlossenen Source komplett für mich weg. Keine Ahnung, hat sie mal von euch im Einsatz? Weil an sich ist es echt praktisch. Man kann auf dem Telefon damit agieren und die Rechner finden sich nach kurzer Zeit. Man kann Dateien fast jeder Größe hin und her synchronisieren.
Mal böse gefragt, wegen Versionierung, was spricht gegen Git?
Dass man damit keine Git-Repositories reinpacken kann.
Nein, ja, also das Problem bei Git ist, da wird quasi nie was gelöscht. Auch wenn du eine Datei löscht, im Repository bleibt die trotzdem, weil du willst sie ja vielleicht später wiederherstellen können.
Und Git platzt dir aus allen Nähten, sobald du halt was anderes nimmst als Textdateien. So, und wenn ich jetzt darüber irgendwie meine E-Book-Sammlung in PDF oder was weiß ich, Filme oder sowas speichern will, so, dann willst du kein Git-Repository anlegen.
Also sobald dein Diff nicht mehr richtig sauber funktioniert, muss das Git dann halt deinen Binärklops 2-mal reinlegen.
Das selbst das wenn Problem. Das Diff funktioniert, tut's das.
Ja, selbst wenn das
funktioniert. Das war ja, glaube ich, der Grund, warum GitHub dann irgendwann mal die maximale Repository-Größe leicht reduziert hat, weil sonst geht man halt in CD, Home, Username, Music, Git Init und Git Push, GitHub Master und dann hat sich das mit der ganzen Musiksammlung eigentlich ziemlich flott. Das könnte suboptimal werden mit Binärdateien.
Aber, also, wenn man das trotzdem machen will, wenn man nicht so die großen Binärdateien hat, da gibt es das Sparkle Share, das ist so ein Syncing-Programm, was Git benutzt. Und wenn man dann trotzdem die großen Binärdateien haben will, gibt es das Git Annex. Das ist in Haskell geschrieben, deshalb muss es gut sein. Das sorgt dafür, dass man da so Referenzen auf große Binärdateien committen kann. Und dann gibt es auch noch so ein BUB, aber ich glaube, das ist eher für Backups mit Git.
Ja, BUB, das ist Git für Backups. Und da haben die irgendwie drin rumgefrickelt, dass das mit den Binärdateien besser geht,
Aber sonst ist das, glaube ich, nur ein bisschen Frontend. Ich will nichts Falsches sagen. Auf dem 28C3 gab es einen Talk dazu. Und den hatte ich mir mal angeguckt. Aber das ist auch schon irgendwie 2 Jahre her.
Wenn ich noch mal ganz kurz zu GitAnnex was sagen darf. Also richtig, die legen dann deine Binärdateien halt irgendwo ab. Da gibt es verschiedene Backends, die man da verwenden kann. Und ja, es ist in Haskell geschrieben. Ja, das bringt damit...
Praktischerweise heißt das, niemand kann damit machen, ja.
Na, das bringt halt so einen riesen Rattenschwanz an Abhängigkeiten mit sich und damit gibt es ja nicht immer besonders viele Freunde bei den Admins, die das dann auf der Gegend, also auf dem Git-Server noch mit installieren müssen. Also man muss das Git-Annex halt überall installiert haben, ansonsten bringt das nichts und das ist halt das Problem dabei. Ne? Man hätte jetzt sich auch vorstellen können, dass halt auf dem Git-Server da irgendwelche Dateien dann rumliegen, was halt wieder wie nur so Textdateien sind, aber nee. Der Git-Server, der muss das halt auch können.
Gibt es Android- und iPhone-Clients für Git?
Also
die
es gibt
ausreichend gut funktionieren?
Für Android gibt es ziemlich gut Sgit. Die kriegt man aktuell über ein F-Droid. Ist mir auch erst vor einer Woche erst über den Weg gelaufen, aber scheint relativ bequem zu funktionieren. iPhone kann ich nicht sagen.
Es gibt JSGit in JavaScript und da gibt es auch schon Google Chrome, wie heißen die Apps? Die da eine Oberfläche bieten und das soll ja in Zukunft möglich sein, dass man zum Beispiel mit Apache Cordova seine JavaScript-Applications in so Native-Apps umwandelt.
Nicht schlecht. Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass es halt für die Lösung, die wir bisher hatten, schon richtige Clients gibt, also wirklich native Clients, die geschrieben worden sind, die zu großen Teilen auch dann Open Source sind, unterschiedlich gut funktionieren, muss man ehrlich sagen.
Also, dass der Bedarf an irgendwie Native Clients für mobile Geräte so hoch ist, das finde ich echt ist so ein grundsätzliches Problem. Darunter leiden auch die ganzen Messenger zum Beispiel. Also siehe zum Beispiel, gibt es denn für mein Mobiltelefon einen ordentlichen Jabber-Client? Und die Projekte, die das hinkriegen, da ziehe ich echt den Hut, weil die bezahlen erstmal $100 an Apple, um überhaupt entwickeln zu dürfen. Dann müssen sie sich irgendwie in Objective-C reinfuchsen, was sonst nirgends genutzt wird. Und für Android müssen sie halt Java programmieren und da haben die Entwickler echt mein Mitleid.
Ich habe gerade mal kurz geschaut, als Alternative zu OwnCloud und cFile und Git und was es alles gibt, wäre auch noch Pydio übrig. Das ist ein Fork oder eine Weiterentwicklung von iXplorer, auch in PHP verfasst an sich, aber es gibt native Apps und für Android und iOS und sie haben sogar eine Bildbearbeitung an Bord. Das ist auch das, was man dringend braucht unterwegs. Also nochmal eben schnell rote Augen entfernen oder hinzufügen, je nachdem. Aber ich glaube, die App kann dann keine Bilder bearbeiten.
Naja gut, womit wir dann wahrscheinlich OwnCloud erstmal abgeschlossen haben und Git und...
Also bei OwnCloud gibt es aber für Windows, Mac, Linux, iOS und Android wirklich native Clients.
Die sind echt recht weit, so was die Clients angeht. Also das ist halt eigentlich so eine generelle Anforderung, die man halt an sowas stellen will. Ne? Wenn ich halt irgendwo meine Daten in die Wolke lade, dann möchte ich eigentlich unabhängig von meinem Device darauf zugreifen können. Also die, viele Leute, genau, das ist halt was zum Beispiel Google Drive oder Dropbox oder so, die halt auch bieten. Und das würde ich denken, so, das ist für viele Leute halt auch wirklich wichtig. Ich meine, ich zum Beispiel sage mir so, naja, solange ich das über meinen Laptop machen kann, reicht mir das eigentlich, weil ich selten eine Ellenbogenweite davon entfernt sitze. Aber ich bin auch nicht die breite Masse. Und ja, also ich glaube schon, dass die meisten Leute schon irgendwie über ihre mobilen Devices viel darauf zugreifen wollen, aber dann doch wohl irgendwo nochmal so ein computerartiges Gerät haben, was dem Computer im eigentlichen Sinne gleicht, und da dann halt auch darauf zugreifen können wollen und damit arbeiten können wollen. Also braucht man halt irgendwie Clients für eigentlich alle Geräte und alle Plattformen.
Also ich habe mit meinem Smartphone eigentlich ja immer nur Probleme, aber was ganz gut funktioniert, ist ein SSH-Client, wo ich auf einen vollständigen Rechner komme. Genau.
Genau, ja, SSH, aber wie viele Leute nutzen SSH?
Millionen.
Naja, meine Eltern kann ich halt keinen SSH-Client an die Hand geben und die haben halt auch PCs, wo sie ihre Daten drauf gesichert haben wollen. Also
Die nächste Frage ist dann aber die Hardware. Also wenn wir jetzt mal von dem Grund, von dem Fall ausgehen, ich habe jetzt ein richtig toll aufgesetztes C-File, Pydio, OwnCloud, sonst was und habe zu Hause mal einen Customer-TDSL-Anschluss mit IP, die jede Nacht um zwei wechselt, dann stellen sich da ja schon mal etliche Probleme. A, mit dem Speicher. Das sollte bei Möglichkeit RAID 1 sein oder sowas. Jeder, der schon mal den Spaß hat, eine Desktop-Festplatte einbüßen zu dürfen, weil er sie 24/7 laufen lassen hat und die das nicht so gemocht hat, genau ein paar Monate nach Garantieablauf, der versteht, was ich meine. Deswegen unbedingt RAID 1 nehmen, wenn es geht, oder noch ein höheres RAID-Level mit Redundanz.
Das heißt, zwei Desktop-Festplatten, die werden 24x7 laufen.
Am besten gleichzeitig gekauft, damit es auch gleichzeitig kaputt gehen.
Nee, das ist ganz wichtig. Da muss man unbedingt darauf hinweisen. Man muss immer die Festplatten zusammen kaufen. Die müssen aus derselben Charge sein, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch zusammen ausfallen, sehr, sehr hoch ist.
Am besten man kauft drei, halt dann kann man die kaputte austauschen.
Western Digital hat da mit der RAID-Serie Festplatten rausgebracht, die auf den 24x7-Betrieb und RAID-Betrieb optimiert sind. Und das vor allen Dingen auch explizit in den Garantiebestimmungen erlauben.
Die erlauben das?
Ja,
das heißt, es gibt Festplatten.
Und,
die erlauben nicht, dass man die anschaltet. Da gibt es Festplatten, da wird nicht erlaubt, dass man die anlässt?
Die Garantiebestimmungen sind da wohl ziemlich extrem, was das angeht.
Also bei Apple-Festplatten könnte ich mir das ja schon vorstellen, aber die produzieren ja keine eigenen.
Na dann ist halt die nächste Frage, gleich per IPv6 anbinden oder lieber doch gleich lassen? Und dann noch die Frage mit der externen Erreichbarkeit. Will man jeden Morgen seine IP-Adresse auswendig lernen oder sollte dann vielleicht doch dünn DNS ran? Und was für eine Maschine kommt dann noch dahinter? Müssen das 150
Watt sein? Ja, also vielleicht sollten wir das kurz erklären. Man hat zu Hause nicht die feste IP-Adresse, sondern kriegt immer mal neue von seinem Provider. Und mit dünn DNS kann man also zum Beispiel das in seinem Router einstellen. Und da muss man sich bei so einem dünn DNS-Anbieter registrieren. Und immer wenn der Router sich dann neu einwählt, sagt er dem, hier ist meine neue Adresse, meine neue IP-Adresse. Und der dünn-DNS-Provider sagt dann, also tut dann die neue Adresse für zum Beispiel meincomputer.dünn-DNS.org herausgeben.
Ich hätte da mal eine Zwischenfrage. Was spricht denn dagegen, dass ich mir dieses Angebot von Google annehme mit den 10 GB an Speicherplatz und lege dort verschlüsselte Daten drauf?
Google hat ewig und unbegrenzt Zeit, sich mit deinen Daten zu befassen. Das ist das erste Problem. Also, wenn man paranoid denkt und man schiebt denen jetzt erstmal verschlüsselte Daten hin, die am besten alle noch mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt sind, dann drückt man ja erstmal Google für immer und ewig die Möglichkeit in die Hand, damit zu arbeiten. Auch wenn sie verschlüsselt sind, gibt es ja auch Ansätze für Dropbox zum Beispiel, ist es ja wohl schwierig, Dateien zu verschlüsseln und so zu halten, dass man sie noch verarbeiten kann. Also die Dateinamen zu verschlüsseln wird dann noch schwieriger, weil es dann mit den Formaten unter Windows manchmal Probleme gibt. Der Inhalt sollte jetzt mit GPG nicht das Thema sein.
Ja, sowas wie
Enkelfest oder so. Wenn ich mir eine 2-Terabyte-Platte kaufe, kriege ich da ein bisschen mehr drauf, als wenn ich bei Google meine 10 GB habe. Und vor allen Dingen im Heimnetz zu Hause ist der Durchsatz deutlich höher.
Ja, aber ich muss mir halt nicht um dünn DNS Gedanken machen, ich muss mir nicht um 24x7 Desktop-Festplatten Gedanken machen, ich muss mir um meine Stromrechnung keine Gedanken machen.
Dafür weiß Google immer, wo du bist.
Ja, und sobald du irgendwie mit mehreren Leuten zusammenarbeiten willst, wird es auch ein riesen Gefrickel, das zu verschlüsseln.
Dann musst du mal komplette Dateien hochladen, wenn sich irgendwas ändert. Gerade bei größeren Blobs ist das dann nervig. Also angenommen, du hast eine große Datei, die ändert sich, die verschlüsselst du neu, musst du komplett wieder hochladen.
Und alles, was Google machen kann, können diejenigen, die freiwillig von Google oder unfreiwillig von Google ebenfalls auf deren Systeme gelassen werden, ebenso tun.
Ja, und in der Abhängigkeit bist du in der Einlösung von deinem Rechner zu Hause abhängig, den du irgendwie mal reparieren kannst. Und bei Google im Tech-Support erreicht man halt eigentlich niemanden.
Und die Daten sind immer noch da, wenn das Internet aus ist.
Ja, also stell dir vor, unser Erdogan, der schält jetzt mal das Internet ab.
Google Docs zum Anfang.
Ja. Nee, war ja eine Frage.
Ja, dünndns.org gibt gar keine freien Adressen mehr raus, ne? Und
No IP
nervt dich alle anderthalb Monate, dass du mal hier auf den Link klicken sollst, weil sie sich sonst in 30 Tagen abschalten.
Na gut, aber da fragt man am besten mal den Haus- und Hof-Nerd. Also da gibt's Lösungen, das kann man sich schnell selber zusammenbasteln.
Ja, also da gibt's mehrere Anbieter.
Es gibt aber noch eine richtig schöne Lösung, die ich privat benutze, die ich auch jedem ans Herz legen würde. Das ist Tink. Das ist ein VPN-Mesh-Netzwerk, wo einfach die Clients untereinander Verbindungen aufbauen.
Und wie finden die sich?
Über zentrale Nodes, also über zentrale Server oder durch
Ja, durch eine zentrale IP oder über IPv6. Also da kann man wunderschöne Sachen basteln. Das heißt, ich habe zum Beispiel gerade einen Server, den ich halt betreibe, das ist mein E-Mail-Server. Und da, der hat eine feste IP, die ändert sich auch nicht. Und alle meine Rechner kennen halt diese IP, die in diesem VPN drin sind. Darüber finden die sich, aber darüber kommunizieren die nicht. Das heißt, mein Rechner im Keller, das ist mein Backup-Server, der redet mit meinem Laptop nicht über diesen einen Server im Internet, sondern redet halt direkt darüber, weil die sich über diesen gefunden haben. Und da kann man wunderbare, schöne Konstruktionen bauen, die erschreckend gut funktionieren, wenn man sich einmal durch das Manual durchgefressen hat.
Eine Partnerbörse für Maschinen erst sozusagen.
Eine Partnerbörse gibt es ja wirklich. Es gibt ja auch hier vom Chaos Computer Club ein Tink VPN, wo man sich mal informieren kann. Also falls man mal ein Haus- und Hof-Nerd sucht, dann findet man den dort. Worauf wir jetzt noch gar nicht gekommen sind, was aber schon zwei, dreimal genannt worden ist, ist halt dieses C-File, was ich gerne ansprechen würde. Das ist nämlich so für mich gerade die eierlegende Wollmilchsau, die ich sehr gerne benutze. Also ich habe den Fall, das ist halt in meinem Haushalt mit meinen Eltern sehr viele Daten, also nicht meine Eltern haben einen Haushalt und da gibt es sehr viele Daten und das sind 4, 5 Rechner, die gesichert werden wollen. Und da steht eine Festplatte im Keller und dann gibt es Windows, dann gibt es Linux, dann gibt es verschiedene Betriebssysteme, wie angesprochen. Dann möchte man auch mal mit dem Telefon drauf gucken. Und da kommt genau der Punkt mit den vielen mobilen Clients, die man eigentlich gerne haben möchte. Die hat nämlich alles C-File. C-File ist kostenlos. Das lädt man sich von der Seite cfile.com runter mit S-E-A, wie das Meer.
Können wir ja verlinken.
Können wir verlinken in den Shownotes. Es synchronisiert bisher anstandslos, es macht eine wunderschöne Verlaufsansicht, also ich habe da mehrere Kopien, selbst von großen Dateien pro Tag, ich weiß nicht, ich hab so eine Datenbankdatei, die, keine Ahnung, ich sehe jetzt nicht so groß, 150 Megabyte, aber ich muss halt jedes Mal nicht 150 Megabyte übers Netzwerk scheuchen, sondern wirklich bloß die Änderungen und es funktioniert erschreckend groß.
Weißt du, ob die Änderungen gespeichert werden oder hast du die große Datei dann mehrmals auf der Platte?
Nein, die Dateien habe ich nicht mehrmals auf der Platte. Ich habe mir mal angeguckt, der Platzverbrauch ist irgendwie 1,2 mal das, was es darstellt zurzeit bei mir. Also 20% mehr. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
Ja, die machen das recht clever. Die teilen die Datei quasi in kleinere Blöcke auf und speichern eine Prüfsumme dieser Blöcke ab. Und das heißt, wenn man nur einen Teil dieser Datei ändert, dann bleibt ein Großteil dieser Blöcke gleich und das erkennt dann C-File und speichert dann bei der neuen Datei bloß noch links zu den alten Blöcken ab, sodass die Deltas gerade bei großen Dateien sehr gering bleiben.
Das Rsync-Prinzip, ne? Ich mach das ja auch so.
Wie sieht das mit der Ressourcennutzung aus? Läuft das auf einem Raspberry Pi, der 2 angeschlossene Desktop-Festplatten im RAID 1 hat? Oder
ist das ja, das ist genau mein Setup. Also es hat eine speziell optimierte, für den Raspberry Pi aufgesetzte Version, wo nicht ein Nginx oder ein Apache benutzt wird als Webserver, weil es läuft darauf hinaus, dass man irgendwie über bestimmte Ports miteinander reden muss und auch eine Webseite anbieten möchte. Sondern die haben so einen Python-Client gebaut, oder ein Python-Server, der halt wunderbar funktioniert, der halt für die Anzeige der Webseite ist. Und die Webseite kann übrigens noch mehr als nur Dateien anzeigen. Sie kann auch Wiki-Funktionen und Teamarbeit-Funktionen, Nachrichten hin und her. Wunderbare Multisprachigkeit, also das ist immer so ein Punkt. Wenn man dann für seine Eltern da einen deutschen Client braucht oder sowas, das macht C-File von Anfang an irgendwie richtig. Und es läuft, also der Raspberry ist nie über 50%, obwohl der da pro Monat 50, 60 Gig hin und her schaufelt. Also das macht er richtig ordentlich. Zumindest bei mir.
Was man auch noch dazu sagen sollte, da das Ganze auf Git basiert, bekommt man so eine Art Apple Time Machine gratis. Das heißt, man kann auf vergangene Versionen der Dateien bis in alle Ewigkeit zurück zugreifen, wenn man das möchte. Und wer also in der Diplomarbeit mal eine größere Menge Text löscht und das erst nach dem nächsten Speichern bemerkt, der kann dort in 2 Minuten die Arbeit von dem Monat retten.
Machst du deine Diplomarbeit etwa nicht in Git?
Natürlich, aber das macht ja nicht jeder.
Und das Allerbeste ist, kann Git-Repositories auch synchronisieren. Also ich mache meine Gits nochmal komplett da rein und damit habe ich nochmal ein Backup von den Sachen, die irgendwann mal in der Wolke verschwinden könnten.
Das klingt gut. Wie ist da der Aufwand, das aufzusetzen?
Das hält sich in Grenzen. Also je nachdem, es gibt erstmal verschiedene Server-Softwaren. Also es gibt sowohl für Windows als auch für Linux eine Software. Im Linux, wenn ich mich jetzt recht entsinne, lädt man sich einfach ein TGZ runter, entpackt das, macht eine Config-Anpassung, wo wirklich das Stück für Stück erklärt wird. Also da sind schöne Kommentare drin. Das dauert nicht lange, also nach 20 Minuten ist man da fertig und dann geht's los. Dann hast du halt bereits einen Server mit 3 offenen Ports. Und das läuft quasi aus dem Stegreif.
Im Wesentlichen beschränkt sich die Installation darauf, C-File zu sagen, wo es die Daten ablegen soll. Also es muss ja einen Ordner irgendwo geben.
Ja, und wenn man jetzt beim RAID 1, und entweder die Platten laufen richtig im RAID 1 oder man synchronisiert es halt sogar noch ortssouverän, also irgendwo anders hin, wenn man jetzt eine ausreichend schnelle Verbindung hat, bietet sich da immer an, zwei Wohnorte zu machen. Und so mache ich es auch mit meinen Eltern. Ich synchronisiere deren Daten zu mir nach Hause nach Dresden und das läuft einmal frei und einmal in der Nacht, 4 oder so, wenn die Bandbreite nicht gebraucht wird durch Schlaf. Dann, ja, wie gesagt, das ist für mich wegen Wollmilchsau und keine Ahnung, es funktioniert einwandfrei.
Das klingt auf jeden Fall interessant.
Achso, das Beste habe ich gar nicht gesagt. Es ist Open Source. Und zwar komplett. Also man kann in die kleinen.
Aber ist das auch freie Software?
Müssen wir Stallman fragen? Ich glaube nicht. Also es ist unter einer GPL-Software, GPL-Lizenz zumindest.
Dann ist es Stallman-kompatibel.
Welche Version?
GPL? Ja, okay. Das war mir nicht klar jetzt.
Nee, welche Version?
Ja, das weiß ich halt nicht. Deswegen
das können wir ja mal recherchieren.
Wieso? Ist die GPL 2 nicht mehr so frei wie die 3?
War nicht eine, die den Military Use ausmacht oder sowas?
Die 3 schließt, glaube ich, Military Use aus?
Es ist GPL V3.
Okay, ja. Dann ist sie doch nicht ganz so frei.
Warum ist sie nicht so frei?
Ja, also das Prinzip bei der Free Software Foundation ist ja, wenn ein Nutzungsfall ausgeschlossen wird, ist es keine absolut freie Software mehr.
Ach so, stimmt.
Zum Beispiel ja. Military Use ausschließen. Die Frage hatte ich übrigens auch bei der Free Software Foundation Europe in Leipzig gebracht, als die Grünen dort um eine Crypto-Party bereichert haben. Letzten Jahr gebracht und da wurde das nochmal bestätigt. Ja, genau das ist unser Standpunkt. Selbst wenn ihr bösen Leuten verbietet, eure Software zu benutzen, ist sie dann unfrei.
Ich muss immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, ich muss immer so ein bisschen lächeln, wenn mich die Leute von der Free Software Foundation belehren. So, ich habe da irgendwie mal so einen Typen kennengelernt, ich glaube, das war auch, als der Stallman in Dresden war. Und hat mich mit dem kurz unterhalten und er war sehr energisch während des Gesprächs so. Und Kommilitone von mir stand dann halt daneben und hat ihn halt auch gesehen. Am nächsten Tag kommt er mit so einem Grinsen in die Uni und meint so, ey, der Typ saß abends mit in der Bahn, hat die ganze Zeit auf seinem iPhone rumgewischt. Ja. Das ist halt, naja, ja.
Eine kleine Anmerkung noch zu C-File, die ich da hätte. Sie unterstützt Client-Krypto, das heißt die Clients, die installiert werden können auf den Maschinen, die unterstützen halt, dass man ein Passwort angibt und dass die ganzen Dateien dann nur verschlüsselt auf dem Server ankommen. Die nutzen da irgendwie AES 256 und das sah alles ganz. Also ich benutze es nur mit kleinen Datenmengen bisher, deswegen weiß ich nicht, wie das sich auf dem Raspberry Pi, naja, auf dem Raspberry Pi wahrscheinlich nicht groß auswirkt, aber auch wie stark der Aufwand ist, das zu verschlüsseln, keine Ahnung. Aber es funktioniert halt ziemlich gut, auch über Rechner hinweg, und das ist einfach toll.
Jo.
Vielleicht sollte man eine Sendung zu OSAFE-Lizenzen machen.
Ich finde das Ganze schon ein bisschen trocken. Also es geht mal eine halbe Stunde rum, aber da gibt es eigentlich noch eine lustige News dazu. Bei Debian gab es noch so einen Bug. Und zwar sagen ja die Debian-Richtlinien, the freedom to run the program for any purpose, also mit jedem Zweck. Und bei PHP gibt es irgendwie so JSON-Erweiterungen. Und die JSON-Lizenz sagt aber, this software shall be used for good, not evil. Und deshalb gibt es jetzt das PHP in Debian ohne JSON-Support.
What?
Ja, also JSON darf man halt nur für gute Dinge benutzen und das ist halt nicht freie Software und deshalb ist halt dieser JSON-Teil von PHP aus Debian rausgeflogen.
Aber das ist die JSON-Implementierung in PHP dann? Oder irgendwie ja. JSON der Standard oder...
Du darfst doch sofort kein JSON.
Es geht da schon um die Implementierung, aber sie erwähnen eine JSON-License.
Also halt, ja, keine Ahnung. Das ist halt lustig mit diesen ganzen Lizenzen. Ja.
Ja, ist es nicht auch so, dass die GCC-Docs irgendwie im Non-Free-Zweig von Debian sind? Oder der GCC selber nicht, aber dadurch, dass das irgendwie unter dieser Free-Document-License ist, die GCC-Docs, kriegt man die halt nicht so mit. Und die kommen dann aus dem Non-Free-Zweig, was halt sehr witzig ist, weil es ja gerade der GCC ist, aber...
Ja, vielleicht sollten wir kurz erwähnen, bei Free geht es halt nicht um kostenlos, sondern um frei.
Genau, also RMS, wo wir ihn jetzt schon so oft genannt haben, sagt ja immer frei nicht im Sinne von Freibier, sondern im Sinne von Freiheit.
Und die Freiheiten lauten:
Da gibt's
die Freiheit, ja, das Programm für beliebige Zwecke zu nutzen, die Freiheit, das Programm zu studieren und zu ändern, so wie du willst. Und deshalb braucht man den Source, deshalb muss es halt Open Source sein. Außerdem die Freiheit, Kopien weiter zu verteilen, so dass man seiner Gemeinschaft helfen kann. Und die Freiheit, Kopien seiner eigenen Änderungen weiter verteilen zu können, damit alle profitieren können.
Zu müssen. Das ist ja keine Freiheit mehr an der Stelle.
Ja, sicher. Also dieses Müssen ist ja, wenn man sein Programm weitergibt, dann muss man auch den Source mitliefern.
Ja, und das ist der Unterschied zwischen BSD und GPL.
Ja, aber das ist jetzt so in den Freiheiten natürlich nicht drin.
Ja, die Freiheiten sind lizenzunabhängig.
Nee, die werden schon durch die GPL.
Durch die GPL ausgedrückt.
Nicht durch die BSD-Lizenzen.
Aber ja, aber sie wurden unabhängig formuliert von Lizenzen. Die GPL greift sie natürlich auf. Mhm. So meine ich das. Ja. Genau. Ja, BSD, da gibt es ja so Dual-Licensing-Konzepte, wo man dann halt noch proprietär. Deshalb wird das irgendwie im, habe ich so das Gefühl, zumindest, dass es halt im universitären Umfeld so wird ja doch auch Open Source Software geschraubt und da wird verstärkt eher auf BSD Lizenzen gesetzt, weil die dann sagen, so, wenn wir irgendwas haben, womit wir mal Geld machen können, so, dann können wir das halt gleich nutzen und können da irgendwie so Teile davon dann irgendwie schließen und den Rest können wir halt frei raushauen.
Um vielleicht nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen, Home-IT und irgendwie Dropbox-Ersatz zu Hause. Wenn einem die Bandbreite egal ist, dann kann man das auch ganz bequem haben, nämlich man kann ja auf die Dateien per SSH zugreifen und da gibt es ein Programm, das nennt sich SSHFS und damit kann man das einfach in ein Verzeichnis hängen und dann fühlen sich die Remote-Dateien an wie lokal. Man kann ganz normal damit arbeiten.
Ja, wie lokal, nur dass die Festplatte irgendwie aus dem letzten Jahrhundert stammt.
Da gibt es auch noch eine ganz einfache Lösung. FreeNAS ist ein Betriebssystem auf BSD-Basis, das alles mitbringt, was man braucht. Und man setzt es halt auf und es läuft. Mit schönem Webinterface für Mausschubser wird das bevorzugt zum Anklicken, was man nur haben möchte.
Ja, das kann ZFS, so ein Next-Generation-Dateisystem. Und da kann man auch Apps installieren, nicht wahr?
Keine Ahnung.
Und hier wirft jemand nach OpenFiler ein. Das ist auch eine Distro für NAS. Ja.
Ja, um vielleicht nochmal auf das FreeNAS zurückzukommen. Wir haben ja vorhin von C-File gesprochen. Und der Hauptzweck von C-File ist Synchronisation. Das heißt, man hat Dateien und will diese Datei auf verschiedenen Rechnern vorhalten. Und die soll überall gleich aussehen. Also wenn man beispielsweise irgendein Textdokument an mehreren Rechnern bearbeitet, dann will man sich nicht darum kümmern, dass der aktuelle Stand über die verschiedenen Rechner manuell synchronisiert werden muss, sondern das soll automatisch im Hintergrund ablaufen. Und das ist so der typische C-File-Anwendungsfall. Und der Anwendungsfall von FreeNAS ist also eher, man stellt sich einen Rechner mit einer oder auch sehr vielen Festplatten irgendwo in seinen Keller oder in irgendeine Ecke und schließt den ans Netzwerk an. Und dann kann man beispielsweise seine ganzen Fotos darauf legen und an dem großen Rechner bearbeiten und am Beamer anzeigen. Und man hat also eine zentrale Datenstation, die sämtliche Filme, Musik, Fotos, alle möglichen Arten von Dateien eben für alle Rechner vorhält, ohne dass man die auf jeden Rechner separat kopieren muss. Das heißt, man kann sich dann beispielsweise an seinen Fernseher einen Raspberry Pi anschließen, diese 30 Euro Mini-Linux-PCs, und kann von dort aus ein komplettes Mediencenter betreiben und hat Zugang zu seinen Filmen, Musik, Fotos etc. Und das lässt sich auch ganz einfach installieren. Man lädt sich also ein Image runter, kopiert das auf einen USB-Stick, steckt das an diesen Rechner an, bootet davon und kann sich quasi sofort in eine Web-Oberfläche einloggen, ein bisschen die Festplatten einrichten und quasi sofort loslegen. unterstützt alle gängigen Dateiaustauschprotokolle, also Samba für Windows, das Apple-Protokoll und auch NFS, was im Linux-Bereich heimisch ist. Und das hat man eigentlich nach 2-3 Stunden aufgesetzt. Da gibt es eine sehr gute Anleitung. Und danach stellt man das in die Ecke und schaut es eigentlich nie wieder an, außer es läuft irgendwann voll.
Ja, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Wenn man irgendwie selber Infrastruktur betreibt, dann ist man natürlich auch in der Pflicht, Updates zu installieren. Sonst gefährdet man halt sich selbst und seine Nutzer.
Absolut richtig. Und das Schöne an dem System ist, es ist nicht allzu viel Software, die diese Leute selber geschrieben haben. Es ist im Prinzip eine Web-Oberfläche, die Produkte, die auch also in größeren Infrastrukturen sich bewährt haben, benutzerfreundlich verpackt und dadurch für jeden zugänglich macht. Das Schöne daran ist aber, man hat, wenn man das möchte, auch Zugang zu all diesen fortgeschrittenen Funktionen. Man kann also komplette Backups sämtlicher Rechner aus seinem Netzwerk machen, wenn man das unbedingt will. Aber das sind dann eben schon Anwendungsfälle, die für den Privatmann vielleicht weniger interessant sind. Aber für kleine Firmen durchaus wichtig. Also auch sowas ist FreeNAS für geeignet.
So, die Sendung ist gleich um. Hat jemand noch ein letztes Fazit?
Baut eigene Infrastruktur.
Auch wenn es Aufwand ist, es lohnt sich.
Aber ja. Up-to-date halten, bitte.
Wenn so viel Aufwand ist, es gar nicht.
Okay, dann hören wir uns wieder am 22.04.
Ja, und wollen wir kurz noch Veranstaltungshinweise machen?
Gerne.
Am 2.04.
ist FOSDEM Videoabend im GCHQ.
Also nicht in dem britischen, sondern hier in Dresden?
Sondern hier in Dresden, in dem, was cooler ist.
Haben die ja schon eine Außenstelle?
Nein. Das darf ich nicht in der Öffentlichkeit sagen. Nein, wir wollen FOSDEM-Videos gucken und das wird bestimmt super. Man kann auch vorbeikommen und sagen, ey, auf das Video habe ich Bock. So, dann kriegt man das sicherlich hin. Und FOSDEM, große Open-Source-Konferenz, war jetzt im Februar.
In Brüssel. Und das nächste Penta-Radio wird dann von 4 Tagen Easter Hack eröffnet.
Yay!
Genau. Am 31.03. wird um 19 Uhr sich die Gruppe Freifunk Dresden im Landstreicher treffen.
Jo.
Die das leider nur noch im Stream gehört hat. Aber
ich habe gehört, da gibt es schon richtig viele Knoten.
Ja, immerhin schon über 50 aktive Knoten. Das geht voran. Macht mit.
Auf jeden Fall.
Das ging gut. Ja, das war Penta Radio im Metz. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder.
Tschüss. Ja.